Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort Kurz und Schmerzlos. Heute mit Christian Fuchs. Mein Name ist Boris Schön. Lieber Christian, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch sehr.
Ich würde dich als erstes ganz kurz bitten, dich einmal vorzustellen.
Ja, also Christian Fuchs, Journalist, Musiker, Fan von Popkultur im Allgemeinen, bin quasi Gründungsmitglied von FM4, mache dort schon sehr lang die Sendung House of Pain, also die Rocksendung auf FM4, mit einem sehr breiten Spektrum von Musik, aber alles sehr rockorientiert und auch seit einigen Jahren mit meiner Kollegin Pia Reiser zusammen den Filmpodcast, der jetzt zum erfolgreichsten Filmpodcast gewählt wurde von der FM4-Community überhaupt im deutschen Sprachraum. Sehr stolz bin. Und genau, ich habe auch sehr, sehr viele Bands, früher mit harter Musik begonnen. Fetish 69 war so Industrial Rock. Bunny Lake war eine sehr erfolgreiche Elektropop-Band und seit einigen Jahren die Buben im Belz mit 6 Musikern gemeinsam, oder ich bin der 6. Mitglied, Wiener Lied-Versionen von Lou Reed-Songs oder auch inspiriert davon. Und eine eigene Band noch, ein Solo-Projekt, das heißt Black Palms Orchestra. Das ist auch sehr, sehr filminspiriert im weitesten Sinn.
Wie du ja schon gesagt hast, eben, du bist ja auch Gründungsmitglied sozusagen von FM4. Das heißt, dein unter Anführungszeichen Brotberuf ist schon Radiomoderator, kann man das so sagen?
Das ist auch definitiv mein Brotberuf. Also ich war früher auch noch freiberuflich für sehr viele Printmedien tätig. Aber das ist jetzt mein Hauptberuf. Was ich vergessen habe, vielleicht noch erwähnen, seit kurzem auch im FM4-Kontext Autor. Habe ein Filmbuch mit meinen persönlichsten FM4-Filmrezensionen veröffentlicht, Das Grün im Dunkeln. Das ist noch dazugekommen, aber ja. Ja, Journalist.
Jetzt stelle ich mir einfach mal die ganz banale Frage, wenn ich mir vorstelle, du hast einen Vollzeitjob bei dem Radiosender, du hast nebenbei Bandprojekte, du schreibst ein Buch. Wie viele Stunden die Woche arbeitest du?
Viel zu viel. Also das ist vielleicht mein persönliches Hauptproblem. Ich bin jetzt gar kein Workaholic, das würde man mir vielleicht unterstellen. Im Gegenteil, ich bin auch gern faul, aber es ist wenig Zeit fürs Faulsein. Also diese ganzen Aktivitäten schlucken schon sehr, sehr, sehr viel Zeit.
Und woher kommt der Antrieb, dass du immer die Energie hast sozusagen, um diese ganzen Projekte weiterzutreiben? Es kommen ja auch immer wieder neue Sachen. Es ist ja nicht so, dass du quasi in deinen Schienen dahin fährst und fertig.
Also ja, manches wird an mich herangetragen. Also da kommen irgendwie Angebote dann oder Vorschläge von anderen Leuten, die ich schwer ausschlagen kann, weil sie so attraktiv sind. Dann gibt es natürlich eben den FM4-Job. Also der Filmpodcast alleine verschluckt vielleicht so 2 bis 3 definitiv Abende pro Woche, aber manchmal auch Tage, weil ich das sehr, sehr viel vorrecherchiere und mich vorbereite. House of Pain wird mit KollegInnen gemeinsam gemacht. Also das ist jeden Mittwoch eine verschiedene Person, mit der ich co-moderiere, und die stellen die Musik zusammen, weil dafür zusätzlich hätte ich jetzt wirklich keine Zeit mehr. Und die bringen auch ganz neuen, frischen Input rein. Und ja, auch aus Fandom eigentlich. Also Film ist vielleicht so der Bereich, wo ich immer noch glühender Fan bin. In anderen Bereichen ist es jetzt vielleicht ein bisschen zurückgegangen oder überlasse ich anderen, aber ich lese Filmzeitschriften, Filmblogs, freue mich auf neue Filme, also ja.
Würdest du sagen, dass wenn das Fantum ein bisschen auf die Seite geht, die Professionalität kommt?
Also das versuche ich schon auszubändeln total, weil so reines Fandom dann als Journalismus funktioniert nicht, finde ich. Das ist auch wichtig. Also ich arbeite mit sehr vielen Leuten zusammen und House of Pain sind, wenn man jetzt alles zusammenrechnet, vielleicht 10 Personen, würde ich jetzt sogar sagen, aufs Monat gerechnet. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass die auch einerseits ein bisschen selbstironischen Ansatz haben, weil Rockmusik oder Metalmusik ist ja auch was Todernstes und das wollen wir nicht in der Sendung. Und auf der anderen Seite auch diesen objektiven, unter Anführungszeichen, unter riesigen journalistischen Ansatz auch reinbringen. Also das reine Fandom, wo man halt nur so huldigt seinen Ikonen, das will ich nicht und das wollen wir nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich dann auch für die Außenstehenden nicht besonders spannend, denke ich.
Total. Und auch so ein Nerdtum, wo dann zwei Nerds sitzen, ob weiblich oder männlich, und dann abnörden und alle anderen müssen zuhören. Die Leute können eingebunden natürlich und die ZuhörerInnen, und ja, also dieses Nerdtum und Fandom muss auch ein bisschen in Grenzen gehalten werden.
Ja, du hast schon erwähnt, die Sendung House of Pain, das ist auch der Grund, warum du heute da bist. Das ist ja, sagen wir mal, für mich persönlich jetzt als Veranstalter im Haus ein glücklicher Zufall, dass sich das so ergeben hat. Und ich glaube, das ist aber heute auch das erste Mal, dass ihr quasi House of Pain auf eine Bühne live in den Raum bringt.
Total. Also so eine Soundlecture gab es noch nie. Was es gab zu den Anfangszeiten, das ist dann irgendwann einmal nicht mehr passiert. Zu den Anfangszeiten gab es so House of Pain Discos oder so Abende, wo wir aufgelegt haben, wo die Musik gespielt wurde. Aber so etwas in diesem Sinne wie heute hier ist komplett neu für uns.
Es nimmt ja quasi einen Aspekt musikalisch aus House of Pain heraus. Es sind ja mehrere Genres, die da zusammentreffen, wie du schon gesagt hast. Heute geht es um Metal, die Geschichte des Metal. Ich freue mich da auch schon sehr, wird sicher sehr spannend. Möchte auch ganz kurz noch erwähnen, also wer da noch auf der Bühne steht, das ist der Paul Kraker, der ja Gast auch bei dir oft ist und auch bei Ö1 als Nachrichtensprecher arbeitet. Und die Medina Rekic, die selber Musikerin ist und auch verschiedene Bandprojekte hat.
Ja, also ein sehr international erfolgreiches Projekt, die White Miles. Das war ja vielleicht eine der erfolgreichsten Tiroler Rockbands überhaupt, als sie aktiv waren. Und die Slicky Nerves ist ihre aktuelle Band. Also ist er sehr aktiv. Und das ist auch wichtig, dass da Menschen aus der Szene dazukommen. Also es gibt da noch die Sonja Meyer, die hat eine Band namens Bates, so eine sehr erfolgreiche Punkband. Auch die steckt in der Szene drinnen, kennt die Leute, geht zu Konzerten, spielt Shows. Also diese Angebundenheit ist wichtig, weil mich verschluckt dann oft der Film. Ich habe da gar keine Zeit, also mir so viel anzuschauen. Ja.
Jetzt ist es ja so, dass du selber, wie du auch schon vorher gesagt hast, selber mehrere Bands hast und auch welche hattest. Du bist aber eigentlich kein Musiker, oder? Oder ist das falsch?
Nein, ich bin totaler Autodidakt. Ich möchte mich nicht, also mittlerweile glaube ich, darf ich mich vielleicht vorsichtig so bezeichnen nach so vielen Jahren. Ich habe angefangen, ohne singen zu können. Also ich habe wirklich am Anfang nur gebrüllt in meiner ersten Band. Bin auch inspiriert von diesem Punk-Ethos oder von diesem Punk-Spirit. Also man geht auch auf die Bühne und probiert's. Auch Bands wie Einstürzende Neubauten zum Beispiel, wo, glaube ich, erst später echte Musiker dazu kamen und haben mich da sehr inspiriert. Und das ist über die Jahre. Ich würde mich jetzt schon in diese Richtung einreihen, aber ich kann immer noch kein Instrument spielen, ich kann immer noch keine Noten. Ich bin, glaube ich, bei meinen anderen Projekten oft sowas wie Kurator. Also ich kenne sehr viel Musik. Ich könnte, glaube ich, Musik sogar produzieren, ohne dass ich jetzt weiß, wie am Mischpult jeder Knopf funktioniert. Das Gehör, glaube ich, habe ich, aber ich bin total der Autodidakt. Ja.
Was ein fast durchgehendes Element dieser Band ja auch ist, dass es immer Coverversionen von bekannten Popsongs oder du hast vorher Lou Reed erwähnt, aber ich denke mal auch bei der Neigungsgruppe zum Beispiel damals Lana Del Rey Cover und ähnliches. Worin steckt denn für dich das Geheimnis einer guten Coverversion?
Ich glaube, die gute Coverversion macht sich den Song komplett zu eigen. Also es gibt jetzt auch ein aktuelles Album zum Beispiel von Soap & Skin mit Covers, also wo man eigentlich die Originale teilweise gar nicht mehr kennt oder vielleicht auch vergisst beim Hören. Es verbeugt sich einerseits, also ich finde respektlose Coverversionen unnötig, verbeugt sich einerseits vor dem Original, aber gleichzeitig entsteht was völlig Neues. Und mir passiert es immer wieder, wenn man das dann wirklich einstudiert hat, wenn man das im Studio aufnimmt, wenn man das live spielt, ich vergesse drauf, dass es beim anderen ist. Also die Songs werden auch so sorgfältig ausgewählt, dass das irgendwie musikalisch und textlich passen muss. Und dann wird es irgendwie ein eigener Song und man vergisst es. Also ich bin jetzt auch in ein Projekt involviert, weil ich nicht genug Bands habe, das heißt Der kleine Tod mit einer Musikerin und Kulturaktivistin aus Los Angeles, die Berit Gilmer, und da wurde ein Cover jetzt unlängst gemacht von Modern Talking. You're My Heart, You're My Soul, so ein 90er Jahre Disco-Hit, der ja weltweit unglaublich erfolgreich war, und wir haben einen Begräbnissong draus gemacht. Also unglaublich langsam, wahnsinnig düster und traurig, und ich denke da beim Hören überhaupt nie an Modern Talking eigentlich mehr. Obwohl Dieter Bohlen die dann jemand kriegt.
Ich stelle jetzt einfach die Frage, wirklich 90er Jahre? Ich hätte den Dieter Bohlen Ende der 80er Jahre.
Oder vielleicht war, vielleicht habe ich mich sogar getäuscht bei der Einordnung, vielleicht ist das Stück eher aus den späten 80ern, kann sein.
Das sind Details, ja. Das ist mir nur gerade so eingefallen, das Bauchgefühl hat gesagt, Dieter Bohlen ist schon älter als, aber
vielleicht ist der Song, ich glaube, sogar so in den späten 80ern, das stimmt, ja.
Jetzt eine interessante Sache, finde ich, die nochmal, um auf FM4 zurückzukommen, habe ich, die eine Sache ist die, es ist ja, ich glaube, FM4 ist jetzt 25 Jahre alt. Nein, stimmt nicht, oder?
FM4 wird jetzt im Jänner 30 Jahre alt.
30 Jahre. Ja. Wie war das damals, die Gründung dieses Radiosenders?
Sehr, sehr spannend. Also FM4 hat wirklich viele, viele verschiedene Phasen durchlaufen. Und im Grunde war es ja so, dass Ö3 umgebaut wurde zu einem Formatradio, was es bis heute ist. Und so das Flaggschiff vom ORF irgendwie, auch als kommerziell. Und FM4 hat am Anfang bestanden aus den ganzen AußenseiterInnen, die bei Ö3 gearbeitet haben. Da gab es verschiedene Sendungen, die so jugendkulturell und popkulturell waren. Und diese Sendungen wurden alle rausgestrichen, weil es nicht mehr in dieses Formatradio gepasst hat. Dann hat sich ein wilder Haufen sehr gegensätzlicher Menschen getroffen. Und nicht gleich am Anfang war sie Chefin, aber dann halt jahrzehntelang Monika Eigensberger als Chefin hat es halt zusammengehalten mit ihrem Spirit. Und ja, sind die unterschiedlichsten Welten kollidiert und so. Und es ist auch angetrieben worden von diesem auch Spirit dieser Independent Alternative Rock Szene damals. Jetzt hat sich alles sehr, sehr verändert durch Streaming, durch die Gen Z und ihre Musikansätze. Also es wurde ja ganz was anderes, aber damals war das so richtig, ja, dieser Indie Rock Spirit.
Was mir auch erst später klar geworden ist bei FM4, und da wollte ich dich fragen, ist das schon immer ein Bestandteil gewesen, dass ja quasi neben dem Radiosender ja auch auf der Webseite von FM4 wirklich viel Content auch ist. Es sind viele Texte, so wie du auch vorher gesagt hast, die Filmkritiken. Es gibt aber auch, was weiß ich, rund um dieses, den Wortlaut, dieses, diesen Kurzgeschichtenwettbewerb und so weiter. Also es gibt ja einfach wahnsinnig viel textliche, journalistische Tätigkeit. Das ist ja schon ein bisschen ein besonderes Phänomen bei einem Radiosender, oder ist das?
Nicht, aber FM4 Pionier, weil der Sender das schon ab 2000 ging diese Online-Präsenz los, weil der Sender da das sehr multimedial immer gesehen hat. Und ich glaube, das ist ja die Zukunft des Radios. Ich bin gar kein Radiotheoretiker, aber was man so mitbekommt, geht ja das auch in Bereiche, wo sehr viel Videoclips dann mitspielen, wo das auch optisch bespielt wird und also alle möglichen Medien quasi. Und am Anfang gab es ja auch, es gab zum Beispiel Lesereisen, wo FM4-RedakteurInnen herumgereist sind und aus ihren Lieblingsbüchern vorgelesen haben. Also es war auch noch Literatur mit eingebunden. Alles, was jetzt Popkultur im weitesten Sinne ausmacht und auch noch Politik und noch soziale Themen, das war immer schon multimedial gedacht.
Und auch durchaus ein kritischer Radiosender.
Ja, also im Rahmen natürlich, also der mir auch sehr wichtig ist, im Rahmen des ORF, also im Rahmen des ORF-Gesetzes auch, kritisch schon, aber natürlich jetzt auch objektiv ist natürlich, was, das ist ein Wort, das halte ich auch in der Filmkritik nicht aus, weil vom Subjektiven, von diesen persönlichen Zugängen lebt ja auch FM4, aber also das ORF-Gesetz spielt schon eine Rolle und es ist jetzt nicht meinungsmachend in dem Sinn, es werden einfach viele Themen kritisch beleuchtet, ja. Das kann ich ganz gerne dazu sagen, der Bildungsauftrag, das klingt immer so sprödes Wort, aber das ist, was mir persönlich irrsinnig wichtig ist, auch im House of Pain. Also Bildungsauftrag heißt dann, wenn wir eine Band wie Black Sabbath spielen und junge Menschen kennen das vielleicht gar nicht, dass wir erklären, wer sind die und woher kommen die. So wurde ich auch gebildet. Also für mich war das auch sehr zentral in jungen Jahren und das ist eigentlich für mich was sehr Wichtiges.
Ja. Da habe ich mir ja, gestehe ich jetzt, quasi ein bisschen was ja geklaut vom ORF auch. Also es ist ja auch für meine Veranstaltungen, es ist mir immer wichtig, dass man sozusagen auch eine Bildungsveranstaltung hat. Das kann entweder eine allgemeinbildende Veranstaltung sein, aber es kann eben auch sein, dass man einfach zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Anlass, zu einer Publikation dann dementsprechend auch einfach mehr Informationen erfährt und ja, das in der Stadtbibliothek.
Auf jeden Fall, also Bildung, muss ich sagen, ist für mich ein extrem zentraler Begriff, da bin ich auch sehr streng, also ich bin sogar so streng, wenn Leute dann auf Facebook oder irgendwo Postings machen in einer Fantasiesprache oder halt komplett ignorieren, alles sprachlich, was so vor sich geht, da bin ich recht streng, weil ich, also für mich ist das ein zentraler Begriff und wenn der jetzt uncool geworden ist in gewissen Szenen, der Bildung ist nicht so wichtig, sehe ich komplett konträr.
Jetzt habe ich noch eine Quantitätsfrage. Jetzt du warst gestern in Innsbruck mit deinem Buch, das du vorher schon erwähnt hast, Das Glühen im Dunkeln, bei einer Buchpräsentation im Kult. Das fand ich auch sehr toll, weil es auch so ein Kulturort in Innsbruck ist, der ganz einen besonderen Charakter hat. Jetzt heute bist du auf der Bühne mit House of Pain. Wie viele Auftritte hast du so im Jahr, alles in allem?
Das kann ich jetzt gar nicht so zusammenfassen. Es ist auf jeden Fall weniger geworden, weil da rechne ich die Musik schon mit. Also es gab Phasen, da hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Energie, war ich noch jünger. Es gab Phasen, wo ich wirklich zwei Bands hat er, die voll aktiv waren, also wirklich auch getourt sind, plus die Radioarbeit, plus noch damals Printmedien. Es ist mir jetzt schon alles ein bisschen too much, aber ja, ich kann das jetzt gar nicht in Zahlen zusammenfassen, aber es kommt dann immer was rein, also auch spannende Vorträge oder Lesungen noch zusätzlich. Es ist schon recht viel.
Hast du denn noch Energie, um dir selber Sachen anzuschauen an Abenden, dass du auf Konzerte gehst? Ins Kino gehst du natürlich zwischendurch, das ist klar, oder?
Ich weiß nicht, das Kino, ja, das Kino sehe ich in Pressevorführungen. Die sind absurderweise immer in der Früh, die sind so um 9 oder 9.30 Uhr. Da sehe ich sehr arge Filme um die Zeit, die dann den ganzen Tag irgendwie nachhallen. Ja, also Kino ist auf jeden Fall noch wichtig. Also ich gehe auch zu Filmfestivals und so und schaue mir da Sachen an. Konzerte werden immer weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dadurch, dass ich am nächsten Tag ja dann auch wieder einen langen Tag habe, wo ich viel machen muss und funktionieren muss, es ist weniger geworden, da bin ich sehr sorgfältig beim Selektieren geworden.
Nur die wichtigsten?
Ja, also früher...
Für dich wichtig?
Ich war früher so fanatisch, also wenn jetzt zwei coole Bands in Wien gespielt haben, an einem Abend muss ich natürlich beides sehen, bin hingehetzt zur zweiten Band auch noch. Das ist vorbei. Also ich muss auch sagen, dass die Musik generell, also nicht die eigene, aber grundsätzlich Musik ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, weil es geht nicht, dass man up to date ist in allen Bereichen, man kann sich nicht zerreißen. Und ich versuche halt filmisch komplett am Punkt zu bleiben und filmisch alles zu verfolgen, was so passiert oder vieles zu verfolgen. Und das geht sich nicht aus, dann geht Literatur und Musik halt ein bisschen ins Hintertreffen manchmal.
Ja, also ich denke, wir haben, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen, wer Christian Fuchs ist. Danke vielmals dafür.
Vielen Dank.
Zum Abschluss habe ich immer die Frage, hast du einen Buchtipp noch für unsere Zuhörerinnen?
Ja, ich habe einen Sachbuchtipp. Also ich komme auch durch diese ganzen Aktivitäten immer seltener zu Romanen. Ein Genre, das ich liebe, ein Bereich, den ich liebe, aber der halt sehr selten geworden ist. Aber Sachbücher auf jeden Fall noch. Es gibt ein Buch von einem deutschen Kulturtheoretiker, Jens Balzer, der hat schon viele Bücher geschrieben, der irgendwo so zwischen Politik und Popkultur angesiedelt ist. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt After Woke. Und Woke ist ja so ein ganz zentraler Begriff geworden, von rechter politischer Seite, so ein Hassbegriff. In der linken Szene zerstreiten sich die Leute wegen diesem Begriff. Und Jens Balzer hat einen interessanten Zugang, weil er eigentlich aus dieser Woke-Bewegung kommt und die grundsätzlich interessant findet oder gut findet auch, oder aus dieser ganzen politischen Korrektheit, aber das Ganze ist jetzt too much geworden sozusagen. Und er kritisiert die Auswüchse, auch in Bezug jetzt auf politische Situationen weltweit, Gazakrieg und so, wo sich alle zerfleischen gegenseitig und er versammelt sozusagen die schlimmsten Auswüchse und versucht dann aber auch, und das ist sehr selten, weil wir sind ja in so einer dystopischen Zeit, positive Momente zu finden, wie könnte man das weiterentwickeln, damit nicht alle die ganze Zeit streiten und damit man nicht diesen Begriff komplett Rechtsradikalen überlässt. Also er versucht so ein bisschen utopistisch und mit einem positiven Spirit diesen Begriff zu durchleuchten, aber gleichzeitig zu kritisieren, dass da jetzt ein paar Leuten die Sicherungen gehaut hat.
Ja, super, vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön. Für den heutigen Abend und
ich freue mich auch sehr.
Danke dir.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.